Ich möchte beten. Gut, dass wir dich so miteinander loben können am Anfang dieses Jahres. Genauso gut ist es, dass wir auf dich hören dürfen. Du bist ein Gott, der mit uns in den Dialog tritt, der Kommunikation will, der auf uns hört, aber der auch mit uns redet. Danken dir, Herr, für dein Wort, dass wir es schriftlich haben als Urkunde, ja mehr noch als ein Wort, aus dem du durch deinen guten Geist lebendig zu uns redest. Kein toter Buchstabe, sondern lebendiges Wort, Wort, das uns Leben ermöglicht, das uns Wegweisung ist. Und so wollen wir jetzt auf dich hören, Herr. Wir bitten dich, dass du uns so hören lässt, jeden Einzelnen, wie es für ihn gerade passend und richtig ist. Dass wir nicht für den Nachbarn, die Nachbarin hören, sondern für uns selbst. Und dass du uns zu Herzen sprichst und dass das mit uns geht, dass sich das in uns festsetzt, dass dein Wort unser Leben mehr und mehr bestimmt und prägt. Hab Dank für deine Zusage, dass dein Wort das bewirkt, was du willst. Amen. Der Vers für die Jahreslosung ist aus dem Buch des Propheten Ezechiel, der Vers 26 aus dem 36. Kapitel. Ihr seht ihn hier in einer der vielen grafischen Darstellungen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Liebe Gemeinde, vermutlich könnt ihr euch noch daran erinnern, wie der südafrikanische Chirurg Christian Barnard in Kapstadt die erste Herztransplantation durchführte. Es war mein 6. Geburtstag, also der 3.12.1967. Es jährt sich also in diesem Jahr zum 50. Mal. Wir wissen vielleicht auch noch, dass der Patient nicht allzu lange überlebte, wenige Wochen. Und die Kritiker einer solchen OP, die alles Mögliche da hinein auch lasen, so von wegen Herz als das Personenzentrum und. Kritiker eben bekamen dadurch Wasser auf ihre Mühlen. Seht ihr, das ist nicht recht. Wenn auch heute eine Herztransplantation immer noch eine große OP ist, so ist sie doch inzwischen für Herzzentren, wie beispielsweise das in Bad Oeynhausen, wir haben ja direkt in der Nachbarschaft gewohnt, zur Normalität geworden. Fast jeden Tag findet da eine statt. Menschen, die einen schweren Herzfehler haben, deren Herzmuskel beispielsweise zu dick ist und deshalb kaum noch beweglich und hart geworden ist, für solche Menschen ist eine solche OP die einzige Chance zu überleben. Eine schwere gesundheitliche Krise, die mit dem Tod enden, aber aufgrund einer Transplantation eben überwunden werden kann. Für den Propheten Ezechiel ist Israel in einer solchen lebensbedrohlichen Krise. Ezechiel, oder wie der hebräische Name ja auch ausgesprochen, eingedeutscht werden konnte, Hesekiel, er ist Prophet im Volk Israel vor und nach der großen Katastrophe von 586 vor Christus. Er hatte schon das Volk gewarnt, als es noch komplett im Land Israel lebte, gewarnt davor, dass es mit ihm ein böses Ende nehmen kann. Und dann ging er mit diesem Volk den schweren Weg ins Exil nach Babylon. Und er warnte dort weiter, weil er um das Volk fürchtete. Das Herz des Volks, es war hart geworden, wie versteinert, kalt, leblos, nicht mehr lange lebensfähig. Das Volk drohte, seine es verbindende Werte zu verlieren. Was hatte es denn eigentlich zu einem Volk gemacht? Was hatte es denn geeint, die Jahrhunderte hindurch? Für viele war es das Land gewesen, das gelobte Land, das Gott ihnen gegeben hatte. Und natürlich das Zentrum, die Hauptstadt, Jerusalem, die heilige Stadt. Hier feierten sie alle großen Feste. Hier wohnte der König. Hier stand der Tempel ihres Gottes. Und wo der Tempel stand, da musste doch Gott zu Hause sein. Und so war letztlich der Tempel für die meisten das, was sie einte. Doch der war nun zerstört. Wie die Hauptstadt Jerusalem lag er in Trümmern. Das Land, es war verloren. Es gehörte jetzt den Babyloniern. Kein König mehr, kein Priester mehr, der Gottesdienste zelebrieren konnte. War ja auch kein Tempel mehr da. Also was sollte sie jetzt und das noch in einem fremden, fernen Land einen? Die Herzen der Israeliten waren verhärtet. So die Diagnose Ezechiels. Sie waren verhärtet, weil sie das Wesentliche aus dem Blick verloren hatten. Gott. Sie hatten sich an das Land, sie hatten sich an die Stadt Jerusalem mit seinen Stadtmauern und der daran liegenden militärischen Stärke geklammert. Sie hatten sich an den Tempel als spirituellen Machtfaktor festgemacht. Sie hielten es für undenkbar, dass diese Stadt in fremde Hände fallen könnte. Hatten sie doch dort ihre Gottesdienste gefeiert mit viel Prunk und Protz. Und hatten sie doch einen König, der im Namen Gottes eingesetzt war, und die meisten dieser Könige trugen dann auch noch einen Namen, in dem der Gottesnamen vorkam. Heißt es doch schon im Psalm 2, dass Gott selbst zu diesem König gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So hatten sie sich alle sicher gefühlt. Hatten gelebt, wie es ihnen in den Sinn kam. Gott wohnte ja im Tempel und da wohnte er gut. Im Alltag, in ihrem Lebensalltag, da kam er nicht vor. Und seine Gebote schon gar nicht. Da war Gott ausgeblendet. Doch nun war das alles zerstört. Doch immer noch nicht kehrten sie zu Gott zurück. Vielmehr machten sie jetzt ihm Vorwürfe, zweifelten an ihm. Er hat uns im Stich gelassen. Oder ist er vielleicht gar zu schwach, um gegen die Götter der Babylonier zu bestehen? Sie klagten über alles Mögliche und übersahen geflissentlich ihre eigenen Fehler. Sie suchten die Schuld der Krise bei allen anderen, nur nicht bei sich selbst. Ganz ähnlich war es gute 500 Jahre später, zur Zeit Jesu. Da gab es zwar die, die es mit Gott sehr ernst meinten, die Pharisäer. Sie hielten sehr viel von den Geboten Gottes. Ja, sie stellten sie geradezu auf einen großen Sockel, auf dem zu Zeiten Jesajas und Jeremias und Ezechiels ja der König und der Tempel gestanden hatten. Diese Gebote, sie waren für sie das Machtmittel, mit dem sie Gott zu zwingen glaubten, doch nun endlich den Messias zu schicken und alles so zu machen, wie es in ihren Vorstellungen denn bitteschön zu sein hatte. Sie waren das Machtmittel, um Gott dazu zu bringen, ihre Erwartungen zu bedienen. Gott war, so scheint es aus heutiger Sicht, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, nicht mehr als ein Erfüllungsgehilfe ihrer Wünsche gewesen. Natürlich hätten sie selbst das so nie gesagt, hätten das abgewiesen, aber nüchtern betrachtet kann man es wohl kaum anders benennen. Nein, es war doch nicht ihre Schuld, dass die Römer im Land herrschten. Sie machten keine Fehler. Sie machten doch alles richtig. Sie hielten sich doch minutiös an die Gebote. Würden nur genug Israeliten es machen wie sie, dann würde schon der Messias kommen und die Römer aus dem Land werfen. Dann würden sie an der Macht sein mit diesem Messias. Und der Tempel würde dann wirklich wieder Wohnstadt Gottes sein. Und so boten sie ihre Netzwerke, so wie man heute sagt, nicht via Internet, sondern noch sehr menschlich, aber Netzwerke wie auch heute. Und sie legten die Tora, die Gesetze immer enger aus und zogen dann nochmal zusätzlich einen Zaun um sie, um so das neue Israel zu bauen. Die einfachen Leute, die kamen da nicht mit. Die mussten viel zu sehr darum kämpfen, im Alltag überleben zu können. als dass sie sich um diese vielen Gebote und Verbote hätten kümmern können. Und die Schwachen, die Alten, die Armen, die Kranken schon gar nicht. Aber all diese Menschen waren für die Pharisäer sowieso völlig uninteressant. Sie galten als verloren. Mit ihnen war doch kein Staat zu machen, schon gar nicht ein neuer Gottesstaat, den sie sich so vorstellten und wünschten. Für den Propheten Ezechiel war klar, Israel braucht ein neues Herz. Jeder einzelne Israelit braucht eine Herztransplantation. Ein neuer Geist muss einziehen im Volk. Und genauso war für Jesus klar, dieses Volk muss umkehren. Es muss wieder auf den lebendigen Gott sich ausrichten und besinnen. Auf den Gott, der allein lebendig macht, der allein sein Volk, seine Menschen retten kann. Nicht das Land, nicht Israel und auch kein anderes. Nicht die Stadt Jerusalem. Noch irgendeine andere Stadt, nicht ein israelitischer König, noch irgendeine andere menschliche Regierung, nicht das minutiöse Einhalten der Tora irgendwelcher anderen Gesetze, nicht der Tempel oder eine Kirche oder was für ein Gebäude auch sonst immer, sind Garant dafür, dass wir Menschen Leben haben, dass wir eine Zukunft haben, dass wir hoffen können. Das ist alleine Gottes Sache. Das steht allein in Gottes Macht. Von Gott her kommt uns also unsere Hilfe. So hat es ja schon der Psalmbeter ausgedrückt. Er muss uns ein neues Herz einpflanzen. Er muss seinem Volk einen neuen Geist geben. Und dafür ist Jesus gekommen, der Gottessohn ist Mensch geworden. Und er hat mit der alten Mär aufgeräumt, dass der Messias waffenstrotzend und mit himmlischen Heerscharen in diese Welt einrückt, um hier einen Himmel auf Erden zu errichten. Er hat die Mär als solche entlarvt, dass wir nur die Gebote Gottes einhalten müssten, damit Gott uns das Leben dann so recht gemütlich einrichtet, wie wir es denn dann gerne hätten. Er hat die mehr als solche entlarvt, dass Gott sich an bestimmte Orte und Gebäude bindet, die dann aus sich selbst heraus eine Macht hätten. Er hat die mehr aufgedeckt als solche, dass die Religion in irgendeiner Art und Weise militärische oder sonstige Macht ausüben soll und dass es dann besser würde mit dieser Welt. Ein Kind in der Krippe, ein Messias am Kreuz, ohnmächtig, freiwillig ohnmächtig, also eigentlich machtvoll ohnmächtig, aus Liebe. Mit Liebe will er diese Welt ändern. Es geht um Beziehung. Es geht um unser Verhältnis zu dem Schöpfer dieser Welt. Es geht darum, ihn als Mitte unseres Lebens, als Grund und Ziel unseres Lebens anzuerkennen und sich daran zu freuen und eben ihm zu vertrauen. Und das geht nur mit einem neuen Herz und mit einem Geist, den Gott schickt. Und so gesehen sind auch wir Christen angesprochen. Denn auch unsere Herzen drohen immer wieder dick und hart zu werden. Wie sehr hängen auch wir an unserem Leben hier auf der Erde? An einer schönen Wohnung, an einem guten Essen, an unserer Gesundheit. Ich glaube, kaum einen Satz höre ich bei Geburtstagen weniger und seltener als diesen. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ist es das? Und wie schwer tun wir uns mit dem Gedanken, dass unser Leben ein Ende hat? Natürlich hier oben, klar. Aber hier? Wir halten krampfhaft eben an diesem Leben fest. Wie leicht schauen wir auch auf die herab, die unseren moralischen Maßstäben nicht genügen können. Wir sind doch die besseren Menschen. Und wer so seine Christlichkeit vor sich herträgt wie einen gewonnenen Pokal, der ist eigentlich schon auf dieser schiefen Ebene, die in dieser Geistlosigkeit landet und in dieser Herzenshartigkeit. Und wie wichtig sind uns eigentlich unsere Gebäude, unsere Gemeindehäuser und Kirchen? Wie viel Wert messen wir der richtigen Gestaltung der Gottesdienste bei? Sehen Wohl und Wehe davon abhängig, ob wir nur ja das rechte Lied gut singen? Und wie gefährdet sind wir, uns politisch einfangen zu lassen von solchen, die mit einfachen Parolen und der Forderung nach einer klaren und harten Linie und dem Anstrich, das Christentum retten zu wollen, werben? Das macht mir schon große Sorgen. In den USA haben viele evangelikale Christen Trump gewählt. Und bei uns hat die AfD gerade auch in evangelikalen Kreisen viele, die zumindest darüber nachdenken, sie zu wählen. Und in Russland halten viele fromme, orthodoxe wie evangelikale Putin für den Retter des christlichen Abendlandes und wählen ihn und unterstützen ihn. Sie alle machen aus meiner Sicht einen Fehler, der sie eigentlich demaskiert. Ich meine jetzt nicht die, die sie unterstützen, sondern diese Parteien, diese Mächtigen. Sie wollen mit Macht die Dinge verändern. Sie alle wettern gegen bestimmte Bevölkerungsteile, gegen Menschen, Arme, Andersgläubige, Behinderte, Schwule und. Sie wettern gegen sie, diffamieren sie, machen sie klein. Das ist ihre Art, ihre Macht durchzusetzen. Und sie schüren eine neue Form des Nationalismus. Der eigene Staat, das eigene Volk wird zu einer quasi religiösen Größe, die es zu verteidigen gilt. Oder die Religion wird zu einer solchen Größe. Es geht eben um die Verteidigung des christlichen Abendlandes. Aber ganz ehrlich, dabei geht es nicht um Gott. Es geht nicht um die Beziehung zu ihm. Es geht bei all diesen Parolen und Sätzen, Worten um das eigene Wohlergehen. Es geht darum, das zu sichern und sich eben auf dem Wege dahin, sich gegenüber anderen abzugrenzen und abzusichern, um eben die eigenen Ressourcen für sich behalten zu können. Und deshalb brauchen wir ein neues Herz. Sich Gott zuzuwenden, das bedeutet, sich verändern zu lassen. Wir brauchen ein Herz, das weich ist für die Nöte der Menschen um uns herum. Das weich ist, um zu spüren, wer wirklich Hilfe braucht und wie sie aussieht. Das weich ist und bereit, sich nicht nur um die eigenen Interessen zu kümmern, sondern um das Gemeinwohl, das, was eben allen oder möglichst vielen hilft. Und das weich ist und Liebe als Lebenskraft in sich trägt. Und das weich ist, das heißt belastbar ist, um auch einiges dafür in Kauf zu nehmen, Gottes Sache, oberste Priorität im eigenen Leben einzuräumen. Denn das kostet auch was. Ein Herz, ein weiches, warmes Herz, das bereit ist, sein Leben nach Gottes Vorstellungen auszurichten. Und wir brauchen einen neuen Geist in seiner Kirche, seiner Gemeinde. Wir brauchen den neuen alten Geist Gottes. Reformation, das heißt nichts anderes als Umkehr, Hinwendung wieder zu Gott, wieder hin zu den Wurzeln der Kirche, da wo wir eigentlich herkommen, zu dem der Kirche gegründet hat, Jesus Christus, und zu denen, die das Fundament der Kirche sind, die Apostel, und zu dem, was sie uns weitergegeben haben, den Worten des Neuen Testamentes. Zurück zu dem Geist der Liebe, die in Jesus Christus Fleisch, Mensch geworden ist, offenbart wurde. Wir brauchen Gottes Geist, damit die Kirche, damit auch unsere Gemeinde hier, unsere kleine, nette, freundliche, süße Gemeinde in der Gesellschaft eine verändernde Kraft ist. Eine Kraft, die von innen her verändert, ohne äußere Macht, allein mit Argumenten, mit Verstand und mit Liebe, mit Herz. Eine Gemeinde, die auf Verständigung setzt und die immer wieder von Gott, Herr, Hilfe, herbeifleht, die nicht aufhört, dabei auf göttliche Grundwerte zu verweisen und das im eigenen Leben sich bemüht umzusetzen. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und Freundlichkeit, Freude und Frieden. Wir haben eine Gemeinde mit einem etwas überdurchschnittlichen Lebensalter. Ja, und ich glaube dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, kann unsere Gemeinde hier viel einbringen. Hier gibt es so unendlich viel Lebenserfahrung wie in kaum einer anderen Gemeinde. Hier gibt es so viel Altersweisheit. Hier gibt es so viel Gebete, so viel Menschen, die die Hände falten. Das müssten wir in diese Gesellschaft hineintragen, hineinbringen. Ich stelle mir vor, dass so wie zum Berg Athos die Menschen pilgern, eben auch hierher Menschen kommen, weil sie hier Menschen finden, die ihnen zuhören und die ihnen Rat geben können, weil sie einfach eine solche geistliche Lebenserfahrung haben. Wir können viel tun. Davon bin ich überzeugt. Der Gedanke der von Ezechiel verheißenen Herztransplantation, der zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch die Bibel. Schon Jeremia sprach von einem neuen Herz für das Volk Israel. Und bei Ezechiel kommt das, ich weiß nicht wie oft, vor. Das ist ein bestimmter Gedanke seiner Verkündigung. Und Johannes und Jesus haben gleichermaßen aufgerufen, kehrt um, wendet euch wieder Gott zu, dem Lebendigen, dem Heiligen, dem Gerechten, dem barmherzigen Gott, dem Gott der Liebe, dem Gott, der in Beziehung zu seinen Menschen stehen will, der Beziehung will. Und Jesus ergänzt, glaubt an die gute Nachricht, dass in mir, dass mit mir die Herrschaft Gottes anbricht. Und dass in dem, der mir vertraut, der glaubt, dass ich der verheißene Messias und der Retter der Welt bin, dass in dem eben der Geist Gottes Wohnung nimmt, als Anzahlung für das Reich Gottes. Und der Apostel Paulus schrieb, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt euch durch Erneuerung des Sinnes. Lasst euch verwandeln durch ein neues Herz, durch den neuen Geist, der in euch Einzug hält. Das bedeutet letztlich nichts anderes, als Gott anzubeten, eben allein Gott die Ehre zu geben, ihn in den Mittelpunkt alles Denkens und Handelns zu stellen. Und mit den Augen Gottes, mit den Augen seines menschgewordenen Sohnes, diese Welt zu sehen, in ihrer Verlorenheit. Und zugleich eben als innig von Gott geliebte Welt. Und ebenso alle Menschen zu sehen, jeden einzelnen Menschen als von Gott innig geliebtes Geschöpf. Wen Gott so verwandelt, wer sich von Gott ein neues Herz schenken lässt und mit anderen Menschen durch den Geist Gottes geeint wird, der lässt sich nicht vor fremde Karren spannen, ob sie nun politischer, ideologischer oder religiöser oder materieller Art sein mögen. Denn der wird immer wieder zurückgeworfen auf die Gnade Gottes, auf sein Erbarmen, auf seinen Wunsch nach Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und der wird so den Machtoptionen dieser Welt widerstehen und den Weisungen Gottes von Herzen folgen, unverkrampft, frei, ungezwungen, fröhlich. Der wird eben zurückgeworfen, allein darauf, von Gott abhängig zu sein. Und das wird er dann dabei als höchstes Glück empfinden. Ja, es gibt nichts Besseres, als von Gott abzuhängen, von seiner Liebe, Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Und Gott dann eben zu loben und anzubeten und das als Herzenshaltung und so mit allen seinen Lebensäußerungen. Amen.